gute Krisenbewältigung kann man eben nicht nur lernen, sondern muss man lernen. Das ist nichts, was wir super drin haben.
Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business-Podcasts, die SWZ trifft. Diesmal darf ich Ihnen eine ganz besondere Frau vorstellen. Sie ist ehemalige Kampfpilotin, mittlerweile Reserve-Astronautin und einiges mehr. Ihr Name ist Nicola Winter. Ich bin Christian Pfeiffer, Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Hallo Frau Winter, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Herr Pfeiffer, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Wir sitzen uns nicht physisch gegenüber, sondern wir sind online verbunden. Die moderne Technik macht es möglich. Aber am 12. April dann kommt Nicola Winter physisch nach Bozen. Sie ist Vortragende beim Südtiroler Wirtschaftsforum und dort zu sehen und zu hören. Damit Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verstehen, warum ich sagte, dass Nicola Winter eine ganz besondere Frau ist, stelle ich sie Ihnen kurz vor, obwohl kurz ist bei ihrem Lebenslauf ziemlich schwierig. Jedenfalls, ich versuch's. Nicola Winter will fliegen, egal wohin. Als Jugendliche entdeckte sie das Drachenfliegen, dann wollte sie Pilotin bei der Lufthansa werden. Weil sie dafür aber als zu klein befunden wurde, bewarb sie sich kurzerhand bei der Bundeswehr und wurde dort Kampfflugzeugpilotin. Als erst zweite Frau der deutschen Geschichte. Auch wurde sie selbst zur Pilotenausbildnerin und parallel studierte sie Luft- und Raumfahrttechnik. 2018 dann verließ sie die Bundeswehr und ging zur Unternehmensberatung McKinsey. Und heute arbeitet sie am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, ist Dozentin für Krisen- und Notfallmanagement und, wie erwähnt, Reserve-Astronautin. Übrigens ausgewählt aus sage und schreibe 22.500 Bewerbern und Bewerberinnen. So, und jetzt, Frau Winter, müssen Sie uns einfach mal erklären, was eine Reserve-Astronautin ist.
Ja, das erkläre ich Ihnen sehr gerne. Also die ESA hat, die Europäische Raumfahrtagentur, 2021 ausgeschrieben, sie sucht neue Astronauten, so 4 bis 6. Das ist schon sehr speziell, weil die ESA überhaupt nur so alle 10 bis 15 Jahre sucht. Das letzte Mal war 2009. Es dürfen sich alle bewerben, die aus den europäischen Mitgliedsländern kommen. Es sind bei der ESA 22, unter anderem Deutschland und Italien. Und dann wurden insgesamt 17 qualifizierte Menschen ausgesucht. Es durften aber nur 5 in dem Fall wirklich mit der Ausbildung anfangen. Und wer da anfangen darf, hat tatsächlich nichts mit der Qualifikation dann mehr zu tun, sondern ist leider wieder ein rein nationales Thema. Und da war es bei Deutschland so, dass gesagt wurde, wir haben Alexander Gerst und Matthias Maurer als Astronauten. Die haben wir erst 2009 ausgesucht und das reicht uns. Wir brauchen gerade keine neuen. Wir sind aus Deutschland auch zu zweit ausgesucht worden. Dr. Amelie Schönenwald und ich dürfen auf die Reservebank. Ist im Übrigen in Italien genauso passiert, weil auch Italien noch 2 aktive Astronauten aus der Auswahl von 2009 hat, Samantha Cristoforetti und Luca Parmitano, dass auch die 2 neu aus Italien ausgewählten Astronauten auf die Reservebank müssen.
Und das heißt Reservebank, jetzt warten Sie drauf, ins All zu fliegen.
Ja, leider noch nicht ganz. Also in der erweiterten Form schon. Wir warten jetzt erstmal darauf, dass wir mit einer Ausbildung beginnen dürfen. Mhm. Klassischerweise, und das finde ich sehr spannend im Unternehmerischen, war die Raumfahrt immer staatlich getrieben, von Steuergeldern. Ja, in Deutschland wie in Italien, wie in allen anderen Ländern. Wir sind jetzt aber an der Geburtsstunde der kommerziellen Raumfahrt angekommen, wo man nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich immens viel Geld im All und mit dem All verdienen kann, wo es sich also auch lohnen kann, wenn man clever genug ist, kommerziell, also von Firmen bezahlt, einen Astronauten, eine Astronautin ins All zu schicken, damit die dort Forschung, Entwicklung, Marketing kommerziell betreibt und so das Geld für diesen Flug wieder rein verdient werden kann. Mhm. Und das ist jetzt so ein bisschen unser alternativer Versuch. Das hat Schweden jetzt schon zum Teil vorgemacht. Polen versucht es auch mit diesen Axiomflügen, mit diesen privat-kommerziellen Flügen, da schlauer zu sein als die traditionelle Raumfahrt.
Und wie groß glauben Sie in Prozenten sind Ihre Chancen, dass Sie als erste deutsche Frau ins All fliegen?
Das ist eine spannende Frage, weil es ist sehr politisch. Und Sie fragen mich jetzt so nach den Chancen, dass es einen politischen Stimmungswandel in Deutschland gibt. Wir sind im Moment sehr klimabewusst unterwegs und nicht so technologieaffin. Ja, weil sie sagen, okay, wir brauchen große Visionen, wir wollen, dass mal wieder richtig was vorwärts geht. Das ist im Moment nicht so unser Zeitgeist. Ich denke schon, dass es sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren ändern, ist die Chance so 50%. Ich habe ja schon gesagt, wir sind zu zweit ausgewählt, dann wäre meine persönliche Chance so bei 25%, mit ein bisschen clever nachdenken vielleicht höher. Das ist nicht unendlich viel, ja, aber es ist viel mehr als bei den meisten. Und was mir da immer noch sehr wichtig ist, ich möchte ins All fliegen, um da wirklich was zu tun, um dieses Erlebnis zu haben, an der Forschung, an der Entwicklung mitzuwirken, das als Erste von irgendwas zu machen. Gerade wenn es ja die Erste von diesem Geschlecht und dieser Nationalität, das ist irgendwie nice to have, um ein paar Deutschen zu zeigen, dass sie echt hinterm Mond leben. Ansonsten ist das nicht der Hauptsinn und Zweck.
Eben, das wollte ich Sie auch fragen. Wo liegt der Reiz, ins All zu fliegen, Astronautin zu sein? Sie sagen Forschung. Ja, okay. Für was, für wen?
Ja, es gibt immer zwei verschiedene Reize. Das eine ist es für mich ganz persönlich. Ich habe einfach als Kind zu viel Star Trek geguckt und diesen Abenteuer und diesen Pioniergeist geerbt. Der wohnt mir da sehr und sagt, okay, wir müssen mal, das ist ja schon immer das, was die Menschen angetrieben hat, schon seit Millionen von Jahren, ich muss mal aufbrechen und schauen, was kommt hinter der nächsten Wegbiegung. Was ist hinter dem nächsten Berg? Was passiert, wenn ich noch 2 Meter weitergehe? Und die letzte große Grenze der Menschheit ist eben im Moment im All, auf dem Mond. Und ich glaube sehr daran, dass wir da noch sehr weit kommen werden und davon ein kleiner Teil zu sein, ganz am Anfang mitzuwirken, wenn die erste kleine Forschungsstation auf dem Mond aufgebaut wird. Das finde ich aufregend und spannend und da muss ich jetzt schon wieder so grinsen. Das wäre doch wirklich cool. Auf der anderen Seite ist es so, und man vergisst es oft, dass dieses große Ziel, das sehr viele Hürden hat, auch technische Hürden, den Innovationsgeist massiv befördert. Nur 2 Beispiele. Wir haben auf so einer geschlossenen Raumstation ein Riesenproblem mit CO2. Ja, weil Astronauten atmen Sauerstoff ein, CO2 aus. Wenn ich nichts dagegen tun würde, wäre innerhalb kürzester Zeit die Atemluft vergiftet. Das heißt, für die Raumfahrt wurden CO2-Scrubber erfunden. Also Methoden, CO2 wieder schlau aus der Luft herauszufiltern. Das kann ich für Hunderttausende von Anwendungen auf der Erde sinnvoll einsetzen. Auch wenn ich weiß, wie kann ich unfruchtbares Land wieder fruchtbar machen. Ist auch so in Gewächshäusern zum Beispiel heutzutage wird ganz viel gezielt mit spezifischem Licht gearbeitet. Und das wissen die meisten dann Gärtner und Landschaftsbauer gar nicht mehr. Dass natürlich auch das aus der Raumfahrt kommt. Weil klar ist, wenn ich eine Pflanze auf einer Raumstation anbaue, brauche ich zwingend künstliches Licht und ich muss maximal effizient mit meinen Ressourcen umgehen. Und wenn ich das da oben lerne, dann kann ich das weltweit einsetzen.
Gut, also dann warten wir darauf, dass Frau Winter ins All fliegt. Mit Kampfjets hingegen sind Sie schon geflogen. Mich persönlich würde jetzt natürlich interessieren, wie fühlt sich das an, so mit einem Kampfjet zu fliegen?
Das ist eine spannende Frage. Das ist im ersten Flug natürlich eine aufregende Sache. Man steigt ja nicht ein wie ein Tourist, sondern ich durfte auf kleinen, langsameren Flugzeugen anfangen. Dann werden die ein bisschen größer und schneller. Und als 3. oder 4. Flugzeug, dann darf man wirklich den Kampfjet fliegen. Das ist ein sehr erhebendes Gefühl. Ich war das erste Mal, ich war 22, als ich zum ersten Mal in einem Tornado in einem solchen Kampfjet sitzen durfte. Ich bin 1,60 Meter klein, 55 Kilo leicht. Und dann zu sagen, ich kann diese schwere, hochtechnische Maschine bedienen und das auch noch gut. Das macht ein selbstbewusst. Und dann war für mich immer das Spannende, im Gegensatz zu den zivilen Fliegern, nur die starten, dann machen die einen Autopiloten an und dann fliegen die von A nach B und dann landen die wieder. So, das ist die Mission. Es geht nur darum, Passagiere sicher von A nach B zu transportieren. Bei uns war Start und Landung das Einfachste und das Langweiligste. Und dazwischen zu sagen, okay, ich bin mit meinem Team unterwegs und wir haben hier eine spannende Mission und müssen die irgendwie lösen und mit allen Unwägbarkeiten, die da daherkommen, das macht richtig Freude. Dann noch im Team, Informationsflugzeug, was sind die anderen? Sehr dynamisch. Das ist wie so ein richtig gutes, cleveres Fußballspiel.
Und die Kräfte, die da wirken, die sind natürlich enorm, vermute ich mal.
Ja, man hat verschiedene Dinge, die einen da beeinflussen. Man hat so einen Ganzkörperanzug an, man hat eine Sauerstoffmaske auf, man hat Gehkräfte, die einen in den Sitz drücken. Die sind, wenn man das übt, sehr unangenehm. Aber es ist dann im Flieger, wie wenn man im Auto sitzt und selber steuert. Ich kann das ja selber kontrollieren und weiß, wann was passiert. Und dann macht das schon Freude. Und dann darf man damit 800 oder 1000 km/h mal sehr hoch, mal im Tiefflug durch die Gegend zischen. Man da kann natürlich auch die Landschaft wunderschön sehen und dann eben diese Missionen und diese Aufgaben lösen.
Mhm. Nun sagen Sie, das ist ein erhebendes Gefühl, aber denkt man da nie dran, dass aus diesem erhebenden Gefühl im Training bitterer Ernst werden könnte im Kriegsgebiet, also inklusive Lebensgefahr? Dann frage ich mich, was treibt einen an, um das zu tun?
Also natürlich kommt auch dieser Aspekt sehr, sehr viel vor. Weil wir ja immer, auch wenn ich sage, wir üben, üben wir ja Luftkampf. Wir üben den Einsatz gegen den Boden. Und wir gehen natürlich auch davon aus, dass dann zurückgeschossen wird. Und da ist natürlich eine gewisse Gefahr mit drin. Die haben wir aber im Training auch. Ich muss auch im Training an der Grenze des menschlich Möglichen arbeiten. Weil ich muss immer davon ausgehen, dass die anderen, dass unsere Gegner das auch tun und nicht schlafen. Und deswegen müssen wir so gut sein, wie es irgendwie geht. Das heißt, der reale Einsatz ist nicht wesentlich gefährlicher als das Training. Es passiert auch im Training ab und zu mal was. Und das ist einem sehr bewusst. Diese Trainingsgefahr oder die Gefahr, die aus der Fliegerei selber kommt, die muss man akzeptieren, sehr gut respektieren, war immer meine größte Motivation, mich da wirklich jeden Tag sehr zu konzentrieren oder auch, wenn ich die kleinste Kleinigkeit habe, bisschen Kopfweh, bisschen Erkältung, zu sagen, nee, heute nicht, heute muss ich das lassen. Die Gefahr des realen Einsatzes, die Sie ansprechen, zu sagen, da geht es dann um Leben und Tod und dann schießt man auf irgendwen, ja, immer so für alle Soldaten. Aber da ist ja immer der spannende Faktor nicht, wer steht vor mir, auf wen schieße ich da, sondern wer steht hinter mir, wen beschütze ich. Weil wir sind natürlich ja schon in der Welt, ich sage, okay, ich vertraue Deutschland, ich vertraue auch der deutschen Politik so weit, dass wir keinen ganz großen Quatsch mehr machen. Aber ich möchte nicht, dass meine Tochter jetzt zwangsweise Russisch lernt oder dass wir unser schönes neues Haus in Südbayern verlassen müssen, um nach sonst wo gezwungenermaßen zu ziehen. Und für diese Sicherheit und auch Freiheit nach unserem Verständnis war ich da immer und wäre ich es auch durchaus heute noch bereit, dafür zu sorgen, dass wir da eine echte rote Linie ziehen können, sagen, ja, ihr hattet da drüben Spaß, aber jetzt ist mal genug.
Sie haben dafür auch Überlebenstrainings absolviert bei der Bundeswehr. Was war das Heftigste, was Sie da erlebt haben?
Oh, Überlebenstrainings. Also der erste Faktor bei Überlebenstrainings, wir machen das auf dem Land, wir machen das auf dem Wasser, ist, dass die leider nicht dazu ausgelegt sind, dass die Spaß machen. Nie. Denn man ist immer miserabel in so einer Situation. Es ist einem immer kalt und man hat Hunger und wenn man auf dem Meer durch so einer kleinen Insel sitzt, wird es einem auch noch schlecht. Aber hinterher, wenn man das geschafft hat, macht auch das wieder Selbstbewusstsein und das Gefühl, fähig zu sein, egal in welcher Situation, man kommt irgendwie aus der Nummer immer wieder raus. Mhm. Tatsächlich bin ich viel mehr Landratte, also alles, was man mir so in den Bergen angetan hat, im Winter, jetzt musst du dir aus Tannenzweigen ein Zelt bauen und mal einen Hasen jagen, das fand ich echt immer okay. Für mich waren immer die Überlebenstrainings auf dem Wasser, auf dem Meer deutlich schlimmer, weil ich dieses Gefühl, unter Wasser eingeschlossen zu sein, nicht mag, mögen sehr wenig Menschen. Und wir haben so ein Horrortraining. Das ist ein Unterwasser-Hubschrauber-Ausstiegstrainer. Also das Szenario ist, man ist vom Wasser abgeholt worden. Man wird gerettet mit dem Hubschrauber und jetzt crasht der Hubschrauber immer noch im Wasser und jetzt muss man unter Wasser sich wieder aus diesem Hubschrauber retten. Dafür muss man so, ich weiß gar nicht, 10 bis 12 Sekunden die Luft anhalten. Boah, das kommt einem vor wie eine Ewigkeit, während man versucht, da rauszutauchen. Und das musste ich dann schon 5 oder 6 Mal machen, bevor es zum ersten Mal richtig und ohne Panik dann geklappt hat.
Da kommt man also in Grenzsituationen. Auf was kommt es in diesen Grenzsituationen dann an?
Ja, es sind 2 wichtige Dinge. Egal was ist, dass man die Ruhe bewahrt. Und das ist sehr viel einfacher gesagt natürlich als getan. Aber wenn man das immer wieder übt und sagt, okay, als erstes muss ich die Kontrolle über mich selber bewahren. Ich darf es nicht schlimmer machen. Ich muss mal kurz einfach weiteratmen oder die Luft anhalten. Sagen, okay, konzentrier dich, was machst du jetzt? Wir hatten so einen Spruch zu sagen, ja, gerade wenn ich am Fallschirm hänge oder eben unter Wasser bin, du hast den Rest deines Lebens Zeit, dieses Problem zu lösen. Und dann eben wohl wissend, dass es die einzige Wahl ist, die ich habe und wir die Panik, die Selbstreflexion immer ins Debriefing, ins Danach verschieben. Also auch in der Luft, ja, wenn ich einen Notfall habe, beide Triebwerke brennen, ich denke mir, dann denke ich eben in der Situation nicht da, sondern ich habe das geübt. Erst den Schritt, dann den Schritt, dann den Schritt. Und hinterher, wenn ich gelandet bin und alles gut ist, dann kann ich immer noch zu meinem Kumpel sagen, gib mir mal ein Bier, das war voll krass. Der erste Trick dabei, also wenn ich zumindest nicht unter Wasser bin, ist ganz ruhig und ganz langsam zu sprechen, sich zu bewegen und zu denken. Weil mein eigener Körper reagiert auf diese Dinge. Also wenn ich jetzt im Unternehmen bin und boah, es geht alles schief, dann renne ich nicht zu meinen Mitarbeitern und sage, hey, ihr müsst das und ihr müsst das. Mhm. Da wird mal völlig gaga im Kopf und alle anderen auch. Mhm. Sondern je krasser, je existenzieller die Situation wird, desto langsamer, desto klarer muss ich sprechen und Anweisungen geben. Ja, und man sagt auch Shakespeare hat schon gesagt, ne, wer schnell eilt, fällt. Besser langsam, aber richtig in so einer Situation.
Jetzt möchte ich vielleicht den Bogen spannen in Richtung unserer Alltagskrisen. Denn ich denke mal, man kann sich da durchaus die Strategien, von denen Sie hier erzählen, die kann man ja durchaus in den Alltagskrisen auch anwenden, oder? Egal, ob das eine persönliche Krise oder eine Unternehmenskrise ist. Also wir könnten von daher von Ihnen lernen.
Ja, ich kann zumindest dieses Angebot machen. Weil Krisen funktionieren tatsächlich immer gleich. Vor allem unsere menschliche Reaktion darauf. Wie viel Stress kriege ich? Was passiert durch den Stress in meinem Gehirn? Wie finde ich gute Entscheidungen? Das ist völlig unabhängig davon, was die tatsächliche Situation ist und wo die herkommt. Ob ich im Unternehmerischen bin oder ich habe meine Krise selbst gemacht oder sie kommt von außen, sie ist klein, sie ist global oder ich sitze in einem Flugzeug, dass ich diesen Moment habe, wo man sich dann denkt, oh shit, jetzt musst du mal was tun, der ist ja immer gleich. Auch manchmal diese Schrecksekunde, dass man dann mit sich hadert, dass man es nicht wahrhaben möchte, dass man denkt, ah, vielleicht wird es nicht so schlimm, lass es uns mal aussitzen. Oh, das ist ja immer so gern typisch deutsch inzwischen. Das ist alles gleich. Und deswegen sind auch die Mechanismen, eben damit zurechtzukommen, immer die gleichen.
Kann man Krisenbewältigung, glauben Sie, lernen?
Also ich glaube, ich bin ein großer Verfechter von Lernen und nicht Talent. Das habe ich schon meinen Flugschülern gesehen, im eigenen Leben, in ganz vielen anderen Situationen, dass die Menschen, die richtig gut in etwas sind, das nicht, weil die so geboren wurden, weil das denen in die Wege gelegt wurde. Ich meine, die einen haben ein bisschen früher einen Start als die anderen, aber es ist alles gelernt. Und auch gute Krisenbewältigung kann man eben nicht nur lernen, sondern muss man lernen. Das ist nichts, was wir super drin haben. Und das ist immer das Gute und das Gemeine. Es gibt da keinen 5-Sekunden-Trick, wo man jetzt einen Satz sagt und plötzlich sind alle ganz toll im Krisenmanagement, sondern man muss sich auf Krisen vernünftig vorbereiten und das vernünftig üben. Also ich mache das auch viel mit Krisenstäben in Unternehmen. wo ich ein ganz breites Publikum dann habe. Dann gibt es da den Chef der Produktion, dann ist meistens sind es da Damen, dann aus dem Marketing mit dabei. Ich kann euch alle und ihr könnt euch alle zu einem sehr gut operierenden Krisenstab formen, aber es geht nicht ohne Übungen und es geht nicht ohne, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze.
Also ich muss entweder Krisen durchmachen oder ich muss sie simulieren, damit ich es lernen kann.
Richtig. Also idealerweise natürlich immer nur Training und Simulation. Mhm. Aber wenn ich dann eine Krise habe, dann darf ich die Chance nicht ungenutzt lassen, zu sagen, okay, irgendwie haben wir die bewältigt und jetzt müssen wir wirklich strukturiert alles daraus lernen, was wir daraus lernen können.
Wenn wir mal bei den Unternehmenskrisen bleiben und wenn ich sage, okay, ich simuliere so eine Unternehmenskrise, erzählen Sie mir, auf was es in einer solchen Situation für die Kommunikation durch die Führungskräfte ankommt.
Ja, das erste Wichtige ist, dass man transparent und ehrlich kommuniziert. Weil es muss einem als Führungskraft klar sein, die Mitarbeiter werden irgendwas mitbekommen. Mhm. Und dann entstehen Gerüchteküchen und so Eigendynamiken, die ich verhindern muss, die nie gut ausgehen. Das heißt, so die Kopf-in-den-Sand-Taktik, wir sagen erstmal gar nichts, wir tun so, als wäre nichts, die ist ganz schlecht. Genauso die Taktik, zwar darüber zu reden, aber es nicht ehrlich zu benennen, so zu tun, als wäre die Krise kleiner, als wäre die so geplant gewesen, das ist alles Quatsch. Was ich schon tun muss als Führungskraft, ist so ein bisschen wie ein guter Bergführer, wie gute Eltern sagen, ja, wir sind in einer Situation, die haben wir nicht kommen sehen, aber wir haben einen Plan. Ich muss schon Sicherheit vermitteln. Und nicht die Sicherheit, dass ich weiß genau von A bis Z, wie kann das jetzt gehen. Ich sag mal, wenn man unten am Berg steht, dann brauche ich nicht unbedingt von meiner Führungskraft, dass die sagt, ja schau, ich kann jeden Schritt ganz genau benennen. Aber ich möchte den Eindruck haben, egal an welche Wegzweigung wir kommen, derjenige kann navigieren. Mhm. Wenn ich ihm oder ihr hinterherlaufe, dann wird es für mich gut ausgehen. Dann kann es zwar mal ungemütlich und kalt werden, aber wir überleben diese Nummer und kommen da wieder raus. Das ist so ein bisschen die Inspiration, okay, wir haben ganz konkret, wir haben Corona, wir haben Zinskrise, aber wir haben schon mal die und die Maßnahmen im Blick. Wir freuen uns sehr über Input. Wir gehen jetzt mal den ersten Schritt und dann wird das und das passieren und dann kommen wir wieder. Und je konkreter ich das mache, zu sagen, heute kommunizieren wir das, in 4 Wochen werden wir wieder eine Kommunikation machen, desto mehr Gefühl von Sicherheit und so von geleitet sein kann ich meinen Mitarbeitern da geben.
Also ich muss Sicherheit geben, aber zugleich auch ehrlich sein, dass ich nicht alles weiß und dass ich mir manchmal vielleicht auch unsicher bin, wie es ausgeht.
Ja, das darf man schon sagen. Also wie gesagt, dass ich sage, okay, das hat uns jetzt überraschend getroffen. Wir haben noch nicht den perfekten Plan. Das würde ich schon kommunizieren, aber eben nicht völlige Rat und Ahnungslosigkeit. Ja, also klar. Wenn die gesamte Führung dann sagt, jetzt wissen wir auch nicht.
Ja gut, okay.
Vorstellen, man steht am Berg und das der Bergführer sagt, ich sage, aha, also das ist aber ungemütlich. Ja, dann würden die ersten Mitarbeiter anfangen, sich einen neuen Job zu suchen. Mhm. Aber ich muss sagen, okay, wir haben eine Zinskrise, wir haben eine solche Krise und unsere erste Idee ist jetzt mal das und unser weiterer Plan ist, uns das so und so anzuschauen, diese und diese Maßnahmen, so werden wir das prüfen, dass man eben so diesen Plan, ich kann navigieren und es kann bedeuten, ich binde meine Mitarbeiter ein, es kann bedeuten, es gibt mal ein Meeting, wo auch jeder alles sagen darf, aber es muss auch nie eine reine Basisdemokratie sein. Ja, man kann als Chef schon sagen, ja, ich habe alle angehört, ich habe alle Ängste, alle Ideen verstanden und auf deren Grundlage mache ich das so. Es ist immer wichtig, also es gibt ja immer so diesen autoritären Führungsstil, wo einer sagt, ich bin der Chef und wir machen das so. Und dann gibt es ja seit einigen Jahren das genaue Gegenteil. Das sind so ganz flache Hierarchien, alles eben wird mit Abstimmung entschieden. Das mögen wir eigentlich auch nicht so, sondern ich als Profi möchte zum einen immer gehört werden und ich möchte Entscheidungen verstehen. Das heißt nicht, dass meine Erwartungshaltung immer ist, dass meine Idee umgesetzt wird, aber eben, dass, wenn was entschieden wird, mir transparent erklärt wird, warum das so ist und ich auch mal meinen Input dazu geben durfte.
Das, was Sie hier erzählen, das gilt ja im Grunde nicht nur für Unternehmenskrisen, sondern insgesamt für jeden Moment im Unternehmen. Also auf was kommt es dann bei guter Führung an?
Also es ist so, gute Führung funktioniert immer gleich. Sie kommt in einer Krise nur unter ein Brennglas. Da wird sie wirklich auf den Teststand gestellt. Klar, wenn es super läuft, wenn ein Unternehmen jedes Jahr 20% Gewinn macht und 20% wächst, dann kann ich mir auch viele Ineffizienzen erlauben. Ja, und erst wenn es kriselt, sieht man dann, hatten die es wirklich im Griff oder nicht. Deswegen gleiches Ding, nur spannendere Situation. Für Führungsthemen, also es gibt sehr klassisch, auch beim Militär, da wird ja immer gesagt, ne, es ist ganz einfach beim Militär, weil du hast halt einen Dienstgrad und du schaffst halt an und die anderen müssen machen. So, in einer modernen Welt, mit modernen Soldaten, wo jeder Einzelne ja von meiner Truppe 100 Millionen Euro Kampfflugzeug fliegen durfte. Die waren alle immer Herr, ja, über ihr eigenes Reich, King of their Castles. Da geht es so nicht. Und so geht es auch im modernen Unternehmen nicht, dass ich mit meiner Position führe, weil ich Chef bin. Das ist nur ein ganz kleiner Teil. Und die zwei anderen großen Teile an Autorität. Ne? Warum machen Menschen das, was ich möchte? Warum folgen die mir? Ist zum einen, dass ich fachlich Ahnung habe. Und ich muss nicht der Schlaueste sein im Unternehmen. Ja? Ich habe schon Experten. Aber ich muss eine gewisse Grundahnung haben, damit die mich nicht veräppeln können. Es ist wie so kleine Kinder. Wenn Kinder wissen, dass sie mit ihren Eltern ja, Achterbahn fahren können, dann machen die das. So, und sagen, nee, wenn ihr mir ein Produkt vorstellt, wenn ihr mir eine Kampagne vorstellt, kann ich schon grob sagen, macht es Sinn oder nicht. Und auch mal eine Guidance geben. Das ist so 35-40% der Autorität. Und die anderen, das ist so persönliche Inspiration, Charisma. Funktioniert tatsächlich völlig unabhängig davon, ob ich eine formelle Führungsrolle innehabe oder nicht, dass die Menschen eben sagen, ah, shit, wenn ich ihm oder ihr folge, dann geht das für mich gut aus.
Heißt das also, dass umgekehrt der größte Fehler von Führung ist, wenn man von oben herab führt?
Ja, wenn ich eine Anordnung gebe, beim Militär würde man sagen, einen Befehl, oder etwas umsetze und es damit durchdrücke, dass ich sage, ich bin Chef und wir machen das. Ich bin Abteilungsleiter und wir machen das. Dann ist es das Anfang vom Ende. Die meisten Menschen werden das noch einmal machen, weil sie es müssen. Ja, weil Existenz, man will nicht gleich gefeuert werden. Das sind alles die ganz falschen Gründe in der modernen Welt. Weil die werden dann innerlich kündigen. Und wenn man es noch ein paar Mal macht und die haben Alternativen, dann kündigen die auch in echt. Es ist ja auch immer spannend, in so einem Team habe ich ja verschiedene Rollen. Ich habe die netten, ruhigen Mitläufer, die sind als Chef unglaublich angenehm, weil die machen halt einfach das, was ihnen gesagt wird. Und dann gibt es auch so Querulanten, Diven, die immer was zu sagen haben, immer noch eine Meinung, immer noch mal eine Diskussion wollen. Das sind aber die, die ich als Chef meiner Meinung nach am meisten schätzen muss, weil die haben ja Engagement und Leidenschaft und die sind noch bei der Sache und wollen, dass sich was ändert. Ja, manchmal brauchen die ein bisschen Guidance, ja. Und in der Fliegerei hätte man gesagt, lots of thrust, no vector, also sehr viel Schub, braucht noch ein bisschen Richtung. Aber um das zu schätzen und am meisten Sorgen würde ich mir eben machen, um die, die schon gar nichts mehr sagen, die schon völlig abgeschaltet haben. Klar, die sind super einfach zu führen, aber die sind ja auch nicht mehr voll dabei in meinem Team.
Frau Winter, die Zeit läuft uns davon. Wir müssen also so langsam zum Abschluss kommen, auch wenn ich es nicht gerne tue. Aber noch kurz vielleicht zurück zu Ihnen. Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert über Sie. Sie haben 2009 den Mount Kenya in Afrika bestiegen, über 5000 Meter hoch. Sie sind alleine über die Alpen gefahren mit dem Fahrrad. Sie sind Mitglied im Deutschen Skilehrerverband. Können Sie mal Ruhe geben auch?
Ja, das sind ja alles nette Dinge zum Ruhe geben. Also ich bin, Sie sind auch sehr gut informiert im Übrigen. Zum Beispiel, ich bin von Köln nach Bozen geradelt. Das hat, habe ich mir 30 Tage Zeit gelassen, war auch kein Wettbewerb. Das ist ja Ruhe. Es gibt nichts Schöneres, als so stundenlang ganz alleine auf dem Fahrrad zu sitzen und einfach mal zu machen, was man möchte. Und ich habe das nach meiner Bundeswehrzeit gemacht, bevor ich den nächsten Job angefangen habe. Damals war ich noch kinderlos und mir war wahnsinnig bewusst, dass das ist maximale Freiheit. Das ist das Maximum an Freiheit, was ich in diesem Leben finden werde, weil ich war nur mir selbst verantwortlich. Jeden Morgen entschieden, oh, wo bleibe ich heute stehen? Ich radel hier über den Großglockner. Ich bin um die Sellaronda. Es ist so wunderschön bei Ihnen in Südtirol. Also bitte jederzeit auch gerne wieder eine Einladung. Am 12. April werde ich nicht mit dem Fahrrad kommen, aber sonst immer wahnsinnig gerne.
Also ich sehe, Sie kennen Südtirol.
Ja, also natürlich nicht so gut wie Sie selber, aber ich liebe Südtirol. Sie haben auch diese perfekte Mischung an Menschen zwischen diesen verschiedenen Flairs und Kulturen. Mein absoluter Lieblingsort auf dieser Welt.
Frau Winter, wir kommen zum Abschluss und es gehört in unserem Podcast dazu, dass wir abschließend unseren Gesprächspartnerinnen und Partnern drei Fragen stellen mit der Bitte um ganz kurze Antworten, gerne auch nur ein Stichwort. Meine erste Frage, können Sie auch mal so richtig in die Luft gehen oder tun Sie das nur beim Fliegen?
Absolut, fragen Sie meinen Ehemann.
Welches war der beste Ratschlag, den Sie je erhalten haben?
Mein Vater, gib doch einfach mal richtig Gas und dann schaust du, was passiert.
Und welches wäre das Erste, was Sie auf dem Mond sagen würden?
Gerne würde ich sagen, oh, was ist das denn? Aber ich würde sagen, okay, das ist wirklich abgefahren und wunderschön.
Frau Winter, ich danke Ihnen für die interessanten Einblicke in Ihr Leben und Schaffen und auf bald beim Südtiroler Wirtschaftsforum am 12. April.
Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Falls Sie sich für den Besuch von Nicola Winter in Bozen interessieren, dann finden Sie alle Infos zum Südtiroler Wirtschaftsforum im Internet unter www.wirtschaftsforum.it. Und falls Sie einen Tipp haben, wenn wir mal in unseren Podcast laden sollten, dann schreiben Sie mir doch an christian@swz.it. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in 2 Wochen und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag druckfrisch die neue SWZ und online gibt es uns auf swz.it natürlich auch. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.